Hi, this is Garen Thomas, and you're listening to What's Up.
What's Up?
Er kam aber rein und hatte keinen Bock.
Da sind lauter Spielsachen. Hui, Bällepool.
Pascal braucht dann zwei, drei Leute vor sich, die dann denen ja blind vertrauen kann.
Der Radsport-Podcast.
So viel los die letzte Woche in Sachen Radsport. Ging richtig, richtig ab. Und darüber wollen wir natürlich wieder mal sprechen. Es war die Deutschland-Tour, es war die Vuelta. Diese Themen spreche ich heute wie immer mit meinen zwei besseren Hälften.
Oh, nett.
Thomas Gerlich.
Servus.
Und Jonas Bayer.
Servus.
Mein Name ist Lukas Bergmann. Jonas, du hast für alle Verpflegung mitgebracht. Oder nee, du hattest Brezen gerade eben da am Tisch liegen.
Die hat er auch schon gegessen.
Ich hab noch eine Viertelbrezel für euch.
Ich dachte, du machst den Verpflegungswagen
jetzt dafür. Heute.
Vielleicht nächstes Mal kann ich mal was organisieren für euch.
Das ist nett. Das ist aber eine Ankündigung, die ich mir jetzt merke. Also ja, ich nehme das nächste Mal nichts zu trinken und nichts zu essen mit, wenn ich hier verdurste und vom Rad falle.
Damit haben wir den Einstieg für die Folge nächste Woche. Starten jetzt in die. Ich bin gespannt, was du auftischen wirst nächste Woche. Den Spoiler, den können wir schon mal machen.
Riegel.
Oh, schön, ja.
So, er bringt wahrscheinlich einfach nur so ein Gelsalat oder sowas.
Ein Glas Apfelmus wahrscheinlich.
Das ist was für Radsportler. Ich sag Gelsalat, das ist eine gute Nachspeise. Sollte man mal erfinden.
Ja, was war los seit in den letzten 7 Tagen, wo wir die letzte Folge aufgezeichnet haben? Die eine Rundfahrt, die lief letzte Woche schon, die ging weiter. Und die andere Rundfahrt, die hat in der Zwischenzeit angefangen und in der Zwischenzeit auch schon wieder aufgehört. Die war kurz, aber prominent. Vielleicht kann man so die Deutschlandtour in 3 Worten zusammenfassen. Kurz, aber prominent.
Ja, und vor allem wart ihr zwei da. Erzähl mal, was war so das Beeindruckendste? Ihr wart vor Ort, eine Etappe. Was habt ihr mitgenommen von der Deutschlandtour?
Wir waren in Hannover zum Start und in Halberstadt beim Etappenziel der ersten Etappe. Und ich muss sagen, was man vor allem von vor Ort mitkriegt, ist einfach mehr, wie die Fahrer vor solchen Rennen oder während solchen Rennen ticken. Und da gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche. Also es gibt die einen, die sind super offen. Das waren in diesem Fall natürlich auch ein bisschen die Deutschen, die wahrscheinlich auch mussten. Ja, ich meine, es ist die Deutschlandtour, die müssen sich präsentieren. Das sind die Sponsoren schon drauf bedacht. Aber dann gibt es auch so ein paar internationale Topstars, die einfach nett sind, die offen sind, mit denen man, zum Beispiel Garen Thomas, mit denen man sehr gut quatschen kann. Und dann gibt es aber zum Beispiel Vincenzo Nibali, mit dem hast du eine besondere Erfahrung gehabt, Thomas.
War der Hai bissig?
Der Hai, der wollte vor allem ganz schnell weg. Oder wollte vielleicht auch gar nicht da sein, weiß auch nicht. Also ich fand das sehr herrlich. Auf deine Frage, was wir mitgenommen haben, sehr viel Mega- und Gigabyte-Datenmaterial natürlich. aber ja, Nibali, ich war ja am Tag vorher schon da, die Auftakt-Pressekonferenz und allein diese ganze Pressekonferenz, die war so weird. Und da waren so viele Kleinigkeiten, die so seltsam waren. Also es wurden angekündigt, da sind die deutschen Stars, Kemner, Buchmann, Ackermann und Pollitt und internationale Stars Nibali eben und Evenepoel. Dann ging es los, waren die 4 Deutschen da. Ja, wo die anderen beiden sind, wissen wir nicht. Die kommen später oder gar nicht.
Heute wissen wir das nicht.
Doch, sie kamen ja dann noch. Ach so. Und dann, das fand ich lustig, wie das einfach ablief. Die waren irgendwie auch so ein bisschen überfordert, weil dann hat der Moderator Ackermann, Buchmann und Pollitt auf die Bühne geholt und Kemner saß dann noch so alleine nebendran auf dem Stuhl. Dann ist es dem Moderator ein paar Sekunden später auch aufgefallen und so, okay, Lennart, dann komm du doch auch noch drauf. So. Eigentlich wollten wir dich ja nachher mal. Arme Lennart, ja. Dann wurden da 2, 3 Standardfragen gestellt. Diese Pressekonferenzen kannst du auch echt immer vergessen. Da kommt nichts bei rum. Hat auch keiner der etablierteren Kollegen wirklich ernsthaft was gefragt, weil die wussten, wir holen uns alles im Einzelgespräch. Das Beste war dann aber Fragen aus dem Plenum. Dann kam irgendein Zeitungsjournalist da aus Hannover, der hat eine Frage gestellt, die keiner verstanden hat. Die wurde gar nicht beantwortet. Dann wurde gefragt, gibt es denn noch Fragen? Und dann kam schon die mittlerweile Standardfrage, ja, Lennart, trittst du 8000 Watt? Hat Lennart gemeint, ja, macht er immer. So, das war die Pressekonferenz. Dann kam Evenepoel, der war cool. Da waren aber die Deutschen da war schon gar kein Journalist mehr da, weil die alle schon mit den deutschen Fahrern gesprochen haben. Und dann Nibali. Und das fand ich so herrlich, der kam rein. Ich hatte früher in der Schule das vielleicht manchmal so, diese komplette Null Bockausstrahlung. Jeder in diesem Raum hat ihm das angesehen. Es ist aus allen Poren raus, aus seinem Blick, aus seinem Gang. Er kam einfach rein und hatte keinen Bock. Und dann kam er rein. Der Moderator fängt an, auf Englisch eine Frage zu stellen und Nibali gibt ihm zu verstehen, nö, kein Englisch, nur Italienisch.
Der Moderator, kann er kein Englisch oder will
das,
er kein Englisch?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht kann er es zu schlecht oder er wollte es nicht. Das Lustige ist aber, der Moderator war darauf offensichtlich gar nicht vorbereitet, weil er, ja, no Italiano. Und dann Nibali, ja gut, dann halt nicht. Und das war diese großartig angekündigte Pressekonferenz mit den Stars, dass Nibali reinkam, ja, nur Italienisch, Moderator, ich kann kein Italienisch, und dann, gut, dann lassen wir es. Und Nibali ist wieder rausgegangen. Evenepoel stand dann noch da und hat gewartet, ob ihn jemand anspricht, und Nibali ist straight wieder gegangen. Das war sehr herrlich. Und auch später dann bei der Teampräsentation, Nibali kam einfach, da mussten sie dieses offizielle Foto machen und nochmal durch Journalisten durch, 10 Minuten warten, bevor sie auf die Bühne gehen, das war streng durchgetaktet und die Fahrer mussten auf die Sekunde genau gefühlt losfahren und Nibali war da einfach nur und hat nur telefoniert. Der war 10 Meter abseits gestanden, nur telefoniert. Der wurde von diesem wichtigen Mann der Deutschlandtour mit 3 Klemmbretts und 2 Funkgeräten schon 5-mal gerufen, so Vincenzo, Vincenzo. Das hat ihn null gejuckt, bis er quasi wirklich eigenhändig abgeholt wurde, so am Trikot gezupft, jetzt fahr endlich mit deinem Team auf die Bühne. Dann hat er doch mal aufgelegt.
Ja, wenn wir bei der Schulmetapher bleiben wollen, vielleicht hat er das Ganze so als Nachsitzen angesehen. Vielleicht wurde er von seinem Sponsor ein bisschen dazu gedrängt, zu dieser Deutschlandtour hinzukommen. Es sind schon sehr viele Stars dort gewesen. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum waren so viele Stars bei dieser Deutschlandtour? War es nur, sich in Deutschland zu präsentieren, weil es ein guter Markt ist für die Sponsoren? Hat das Rennen irgendeinen Mehrwert? Da wollen wir mal ein bisschen drüber diskutieren. Also die Namen sind ja extrem. Alaphilippe, Erster der Weltrangliste, Emanuel Buchmann war dabei, Geraint Thomas war dabei, damit allein 3 der ersten 5
Nibali,
bei der Tour de France.
Ehemaliger Nibali. Tour de France-Sieger, Caleb Ewan,
Mark Cavendish.
Es war unfassbar gut besetzt. Ich glaube, das ist von den Punkten der Weltrangliste her das drittbestbesetzte Rennen nach der Tour de France und Paris-Roubaix war. Und das war absurd gut besetzt. Und die Fahrer, die fanden, also es, man muss das unterscheiden, weil sportlichen Wert hat es für viele nicht gehabt. Das hat man gesehen im Gesamtklassement, obwohl das so prominent besetzt war, war ja keiner der Top-Fahrer da weit vorne. Buchmann ist da mit Platz 12 eigentlich schon der erfolgreichste von den ganz, wobei Nibali war auch noch relativ weit vorne, darf man nicht vergessen. Ja, aber
ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den Top-Gesamtklassement-Fahrern und den Klassiker-Fahrern. Also die Top-Klassiker-Fahrer, die waren vorne. Und für die hatte das einen größeren Mehrwert als eben für Geraint Thomas, Emanuel Buchmann, Alaphilippe auch, dem, der hat schon so viel gewonnen die Saison, das wird ihm wahrscheinlich ein bisschen egal gewesen sein, ob er da dann wirklich gewinnt. Aber ein paar haben es sicher ernst genommen, vor allem als Vorbereitung. Also ich glaube, da war viel der sportliche Mehrwert, hatten wir auch schon drüber gesprochen, als Vorbereitung, vor allem für die WM, nochmal da in dieser Zwischenphase,
wie ja, du schon gesagt hast. Es war dieses gefühlt auch wieder reinkommen. Also dieses viele Fahrer, ja. Tour de France, danach nicht mehr viel gefahren, vielleicht ein bisschen Beine hochgelegt, ein bisschen und dann wieder so mal wieder reinkommen, mal wieder 4 Tage Ernsthaftes in einem Top-Feld. Und so ähnlich, ich habe mit Geraint Thomas gesprochen, so ähnlich hat es er auch formuliert, können wir vielleicht mal kurz auf eine Aussage reinhören. Er fasst im Endeffekt in 1-2 Sätzen kurz zusammen, weshalb die Deutschlandtour für die Fahrer auch attraktiv gewesen ist.
Yeah, yeah, so obviously it's a nice race, good roads and fans and it's not too difficult either. Obviously it is, the finals are hard, but it's not like, not crazy. So it's a good race to get back into the swing of things and get some racing K's in the legs again.
Ja, genau das ist es. Also ich schätze mal, die, ja, vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber die gute, bekannte deutsche Organisation wird damit reingespielt haben, du hast gute Straßen, so banal das vielleicht klingt. Du kannst dich einfach bei so einer Rundfahrt gut wieder vorbereiten. Du hast gute Straßen, es sind ein paar Zuschauer da, du hast ein gutes Feld, du kommst, es ist perfekt gelegen. Da habe ich auch mit André Greipel gesprochen, der meinte auch, der Zeitpunkt ist einfach perfekt. Es ist ausreichend Zeit nach der Tour, aber wieder in Vorbereitung für Lombardei-Rundfahrt, für die WM, für alles Mögliche, was da andere Fahrer noch fahren. Und da ist es einfach genau zwischendrin gelegt, auch ein bisschen, das meinte Greipel auch mit Hamburg Cyclista, dass es da einfach für viele Sinn macht, eine Woche nach Deutschland zu fahren, gute Rennen zu fahren und da wieder reinzukommen und sich vorzubereiten. Und es ist nicht zu übertrieben hart, wie Thomas auch gerade gesagt hat, du hast nicht diese 200 Kilometer, 5000 Höhenmeter Etappen, sondern es ist kurz, es ist nicht zu krass hart, aber schon in den Spitzen schon anstrengend. Also ideales Konzept. Und das macht die Deutschlandtour, glaube ich, aus.
Ist Geraint Thomas vielleicht der relaxedeste Radprofi, den es auf diesem Planeten gibt. Dieser Mann ist so gut, aber nimmt alles so entspannt. Wie kann man dann so gut sein? These, wenn er genauso leben würde wie Christopher Froome und so viel Ehrgeiz hätte, würde der alles in Grund und Boden fahren wahrscheinlich.
These, nein. Weil der braucht das so.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Das sind wahrscheinlich, also schätzungsweise, wenn der so stringent leben müsste, was sage ich eher, wäre er ganz weit weg.
Ich finde es nur einfach herrlich, dass er da hinkommt und sagt,
super sympathisch.
Ist halt einfach nicht so hart. Deswegen kann ich da auch mitfahren oder hab da Bock mitzufahren.
Und der Mann hat ja schon alles gewonnen. Also er ist Tour de France-Sieger, er ist Olympiasieger. Na gut, was soll er noch machen? Er kann das entspannt sehen. Ja. Vielleicht gewinnt er nochmal eine große Rundfahrt. Vielleicht auch nicht.
Es war auch schön, so konnten, weil das war auch krass. Ich fand, mein großer Mehrwert der Deutschlandtour war, die Weltstars ohne Gnade. Auf der einen Seite, da wurden ja Attacken gesetzt, dann fährt ein Evenepoel, fährt solo, dann attackiert ein Alaphilippe, teilweise wird Alaphilippe fast abgehängt, ein Nibali attackiert, ein Geraint Thomas macht im Feld das Tempo. Das ist ja Wahnsinn, wann siehst du das schon mal? Auf nur 4 Tagen, da gibt's kein großes Taktieren, da gibt's kein, oh, Ineos wird in Woche 3 irgendwann kommen. Die Fahrer fahren Vollgas, das war ja letztes Jahr bei der Deutschlandtour schon ein bisschen so. Das ist so geil. Und auf der anderen Seite, dass diese Teamstrukturen einfach umgewandt sind. Ein Buchmann fährt für Ackermann, ein Thomas fährt für sein Team, sagt auch, wurde er gefragt, wirst du gewinnen? Also garantiert nicht, weil er fährt dafür sein Team und das ist doch auch mal geil zu sehen, dass die auch vielleicht, das wird jetzt nicht der allergrößte Punkt gewesen sein, aber auch dem Team da mal ein bisschen was zurückgeben können. Hey, die anderen fahren das ganze Jahr für dich, jetzt fährst du mal für die.
Sportliche Ergebnisse, Jasper Stuyven hat sich den Gesamtsieg geholt, ein paar Sekunden vor
Sonny Colbrelli,
der die letzte Etappe Richtung Erfurt gewonnen hat.
Dadurch hätte er fast noch die Gesamtwertung gewonnen, mit dieser Zeitbonifikation durch den Etappensieg.
Das war richtig knapp.
3 Sekunden am Ende nur.
Ja. Bester Deutscher war Simon Geschke, wenn mich nicht alles täuscht.
Absolut genau. Richtig.
Platz 12.
Buchmann 13.
Platz 3 Yves Lampert und 4 Alexei Lutsenko. Also
das sind schon Leute, die man bei den Klassikern eben auch vorne sieht. Ja,
absolute Topfahrer, die auch gerade top in Form sind. Platz 6 Mark Hirschi, den will ich noch ein bisschen hervorheben. Der war schon bei San Sebastian hervorragend. Ganz junger Schweizer.
Bester Jungprofi geworden.
Genau, letztes Jahr U23 Weltmeister geworden. Der ist in absoluten Superform. Den würde ich auch für die WM, wenn man mal ein bisschen vorausblickt, gar nicht mal abschreiben, dass er da ein Wörtchen mitreden kann, weil er super, super stark wird.
Das Team hat die Deutschlandtour auch ernst genommen. Also wir haben auch mit den Verantwortlichen von Sunweb gesprochen, mit der witzigen Aussage, der nur gemeint hat, wir fahren hier nicht um die goldene Salatschüssel, sondern die nehmen das wirklich ernst und die wollen da auch vorne dabei sein und haben mit Hirschi da sehr gut platziert.
Die haben wirklich Gas gegeben, haben Spaß gemacht.
Aus deutscher Sicht natürlich Ackermann am ersten Tag. Gewinnt er den Sprint, holt sich das Führungstrikot. Ich glaube, das war, was Bora sich hauptsächlich vorgestellt hat, diese erste Etappe zu gewinnen. Und
er hat sich nicht nur das Führungstrikot geholt, er hat sich alle Trikots geholt. Das war herrlich bei der Siegerehrung. Dieses Podest, das da aufgebaut wurde. Und er kommt auf die Bühne in sein Bora-Trikot und kriegt dann, was war zuerst das Gesamtführungstrikot, schätze ich. Ja. Ne? Dann ist er auf der rechten Seite wieder runter
dann kam
und gefühlt nur schnell das Trikot runter, weil er kam 10 Sekunden später auf der anderen Seite schon wieder in seinem Bora-Trikot, hat sich dann das Sprint-Trikot geholt, ist wieder runtergegangen, 10 Sekunden später wieder mit dem, holt das Nachwuchsfahrer-Trikot da ab. Aber stell mir das so lustig vor, schnell runter, schnell das Trikot wieder runter und abziehen, ich hole mir gleich das nächste, geht am Ende da mit 3 Trikots raus. Klar, für ihn war es ein Top-Tag, bitterer Ausgang, dass er dann in der dritten Etappe gestürzt ist und aussteigen musste. Die vierte ist er dann gar nicht mehr mitgefahren wegen Rückenschmerzen. Wirkte da im Interview auch relativ angenervt, nachvollziehbar.
Hat ihm sicher nicht gepasst. Aber ich glaube, für ihn generell, er hat die Etappe da gewonnen. Die erste, ich glaube, so hatten sie sich auch ausgerechnet. Und alles andere ist dann auch ein bisschen Zugabe. Und dann hängt viel davon ab, wie stark man wirklich ist. Ich glaube, wie stark man als einzelner Fahrer ist, was man für einen Riecher hat. Stuyven hat ja mit einer Attacke zusammen mit Askren, der da zu ihm gefahren ist, an Etappe 3, hat er sich quasi diesen Vorsprung rausgefahren, den er jetzt verteidigt hat, um eben die ganze Rundfahrt zu gewinnen. Da war einfach so eine Sache von sehr kleinen Momenten an irgendwelchen Anstiegen oder kurzen kleinen Stichen, die es immer wieder kurz vorm Ziel gab, wo die Leute dann losfahren konnten. Und dann ist immer die Frage, wer fährt nach, wer fährt nicht nach. Und Stuyven jetzt auf jeden Fall ist mal ein super Händchen bewiesen. Und zum Zweiten war er super stark und konnte es dann durchziehen.
Wo wir gerade schon bei Etappe 1 Ackermanns Sieg waren, würde ich fast vorsagen, lass uns meine Lieblingskategorie, lass uns die Werte vorziehen. Da habe ich nämlich sehr gerne recherchiert und habe mein nächstes Plädoyer für die Deutschlandtour in diesem Element gefunden.
Strawarzen.
Die Top-Fahrer laden Werte hoch. Endlich. Das habe ich, glaube ich, seit wir unseren Podcast, seit wir mit den Strawarzen angefangen haben bei der Tour, habe ich das jeden Tag gesagt. Emanuel Buchmann zum Beispiel. Es gibt da ein paar Sachen, ein paar unfassbar geile Werte, die man sich da rausgesucht hat. Nehmen wir die erste Etappe. Zwei Segmente daraus. Es gab ein Radfahrsegment, das war ziemlich gegen Ende der Tour, der Etappe. Das war eine kleine Steigung, 5% im Schnitt auf 1,8 Kilometer. Und das sind Wattwerte dabei. Und man muss dazu sagen, das war ja der Teil, wo Burkhardt bei Bora mit einem Defekt ausgefallen ist und Buchmann dann mal die Führung übernommen hat für Ackermann. Das heißt, der Profi, also der Vierte der Tour de France übernimmt die Führungsarbeit für jemand anderen. Emanuel Buchmann fährt auf diesem Segment 3 Minuten lang mit 452 Watt, 1600 Watt virtuelle Höhenmeter und auch immer noch mit einem Schnitt von 35 km/h. Ist damit auch nur auf Platz 9. Vincenzo Nibali holt sich da den Komm. War zugegebenermaßen auch nur 3 Sekunden schneller. Da sind sie relativ geordnet gefahren. Aber die Werte da, Sean Bennett, Puls 186. Das ist unfassbar hoch. Du hast da Wattwerte, die sind brutal. Und das finde ich eben geil, da Buchmann zu sehen, der 3 Minuten lang, auch Rudi Selig haben wir hier, 473 Watt, Schillinger 462, die haben da richtig getreten, da haben die richtig Tempo gemacht, um Ackermann da nach vorne zu bringen. Und jetzt haben wir noch dieses Segment, das war ganz, ganz kurz vor Schluss. Es ging ja bei der letzten Etappe nochmal kurz bergauf. Das sind, glaube ich, nur 7 Höhenmeter, aber auch nur auf 200 Metern. Das war ja nochmal eine kleine Welle. Cees Bol holt sich den Komm. 50 km/h sind die da gefahren. Der hat da 924 Watt getreten, 27 Sekunden lang. Also es ist nicht 5 Sekunden All-Out im absoluten Sprint, sondern das ist in diesem Schnitt, das ist brutal. Da haben wir hier noch, Buchmann ist da sogar nur auf der zweiten Seite in dem Segment. Nibali auch mit 49 km/h. André Greipel ist auf Platz 6, 863 Watt.
Der Gorilla kann halt ordentlich ballern.
Da sind Pulswerte dabei, das ist abartig. 191 von Van Rensburg. Das ist brutal.
Müssen wir Thomas bremsen?
Ein bisschen. Wahrscheinlich muss man das, aber das ist...
Kurz. Thomas verliert sich gerne in Wattwerten. Das, ihr müsst euch das vorstellen, wie so ein kleines Kind in so einem Kinderland. Da sind lauter Spielsachen. Hui, Bällepool. Gab's übrigens auch bei der...
Ja.
Gab's auch bei der Deutschlandtour. Könnt ihr nochmal auf unserem Instagram-Account nachgucken. Aber ja, es war ein spannendes Segment zum Schluss und ein Segment, bei dem vor allem einfach Bora dominiert hat, weil sie haben Ackermann mal wieder in eine überragende Position gefahren und Thomas hebt mal wieder den Finger. Er möchte noch was sagen. Lassen wir ihn seine Werte vollenden.
Lass es mich auskosten, dass Topfahrer wie Buchmann, Top-Gesamtklassementfahrer wie Buchmann da die Werte hochladen. Oder auch Rudi Selig. Wenn wir zu diesem Sprintzug kommen von Bora, da fährt der, ich muss es nochmal sagen, Buchmann fährt da wieder vorne weg, 505 Watt. Das ist brutal für dessen Körpergewicht. Rudi Selig, 648 Watt. Das sind die Werte, die Ackermann nach vorne gebracht haben. Geil. Geiles Ding. Gerne mehr davon. Mein nächstes Plädoyer für die deutsche Tour.
Nein, aber über diesen Sprintzug muss man natürlich schon sprechen bei dieser ersten Etappe, weil das schon das ganze Jahr zu sehen ist. Wenn Buchmann seine Leute dabei hat, Buchmann sage ich schon, wenn Ackermann seine Leute dabei hat, das war beim Giro ganz wichtig, dann gewinnt er Etappen, dann ist er vorne. Und deswegen habe ich mit einem seiner Anfahrer gesprochen und mal so ein bisschen nach diesem Geheimnis gefragt, was diese Band of Brothers, wie sie sich nennen, da irgendwie zusammenhält. Und das ist der Andreas Schillinger, eben einer, der dann vorne für ihn anfährt, bevor dann Rüdiger Selig kommt und dann Ackermann den Sprint vollendet.
Ja gut, es ist schon so, dass man für so einen Sprintzug sehr viel Vertrauen braucht. Das sind harte Positionskämpfe auf den letzten Kilometern und vor allem Pascal braucht dann 2-3 Leute vor sich, die dann denen er blind vertrauen kann, wo er weiß, was die machen, wie sie sich bewegen bei prekären Situationen. Und ja, er weiß halt, denke ich, dass er sich auf uns verlassen kann und deswegen denke ich, klappt es ganz gut.
Und das finde ich schon eine sehr spannende Aussage, was wiederum solche Dinge bestätigt, die wir von Marcel Kittel oder sowas mitgekriegt haben, warum der nach dem Teamwechsel eben nicht mehr ganz so fröhlich war. Du brauchst deine Anfahrer, denen du vertraust. Wenn da diese Teamchemie nicht stimmt, hast du vielleicht halt in diesen Positionskämpfen einfach, steckst du dann auch mal zurück. Du hast nicht diesen unbedingten Willen, diese Leichtigkeit. Und das ist, finde ich schon eine krasse Aussage, dass das auch Ackermann eben so stark was bringt und dadurch ist er extrem erfolgreich.
Allein was du da für diese Positionskämpfe, die Bewegungsabläufe weißt, wie der sich bewegt, wie er reagiert, und das ist das, was Bora halt wirklich nahezu perfektioniert hat. Die haben das so gut organisiert. Der Sprintzug von Bora funktioniert so gut, wir haben es beim Giro gesehen. Die haben das einfach drauf. Da kann Ackermann dem Blind vertrauen und es dann so vollenden. Also das ist die Definition eines Sprintzugs.
Man darf auch nicht vergessen, Ackermann ist noch ein sehr junger Sprinter. Also er ist nicht, Sagan zum Beispiel, er braucht nicht diesen ganz krassen Sprintzug. Er hat so viel Erfahrung, er hat so viel Durchsetzungskraft, auch in so einem Massensprint ohne wirklichen Anfahrer. Ackermann ist noch sehr jung. Er lernt es sicher auch mal noch ohne wirklichen Sprintzug dann mal eine Etappe zu gewinnen. Aber so macht man es ihm sehr viel leichter, weil den Punch hat er, darüber braucht man nicht sprechen. Aber diese Erfahrung fehlt ihm wahrscheinlich noch, dass er ein, zwei Rennen auch mal dann ohne funktionierenden Sprintzug gewinnen kann. Aber wie er schon gesagt hat, wie wichtig so Anfahrer sind, sieht man, wie wichtig die Jungs von Quickstep sind. Jedes Mal, wenn Richese oder Murkoff da irgendwo vorne rumfahren, gewinnt quasi ein Quickstep-Fahrer. Einfach, weil sie ihn so nach vorne fahren, dann kann nichts mehr anderes machen. Also du musst nur noch durchfahren, wenn die zwei dich irgendwo da vorne abliefern.
Absolut. Da bin ich gespannt. Kleiner Exkurs, da werden wir wahrscheinlich später im Jahr nochmal drüber sprechen. Das könnte nämlich auch genau ein Thema sein, Stichwort Tour nächstes Jahr. Wie du eben meintest, jemand wie Sagan, der braucht so einen Sprintzug nicht. Und jemand wie Ackermann, dem musst du halt noch ein, zwei, drei Leute abstellen. Ich habe auch mit Pascal Ackermann gesprochen, eben wie er sich seine Chancen, Hoffnungen ausrechnet für die Tour nächstes Jahr. Kommen wir wahrscheinlich ein paar Wochen nochmal dazu. Aber das ist halt eine wichtige Entscheidung. Was wird die Border-Taktik nächstes Jahr sein? Mit Abwägung, 8 Fahrer kannst du mitnehmen. Wie viel fahren auf Gesamtklassement für Buchmann? Wie viel fahren Sprint für den Sprinter, den sie dabei haben?
Hatten wir ja auch schon mal. Jumbo-Visma hat die gleiche Entscheidung zu treffen nächstes Jahr. Die natürlich noch viel mehr als Bora auf Gesamtklassement. Und da wird eine ähnliche Entscheidung zu treffen sein, ob sie tatsächlich Grönewegen mitnehmen wollen oder nicht.
Absolut. Aber bleiben wir nochmal zur Deutschland-Tour. Mein nächstes Plädoyer.
Ich möchte noch zwei wichtige Punkte sagen. Und zwar bei der Deutschland-Tour die Trikots noch durchgehen. Wir haben den Sprint-Sieger noch gar nicht erwähnt. Colbrelli hat es dann eben gemacht, der dann eben die letzte Etappe gewonnen hat und da noch Christoph überholt hat. Holt sich die Sprintwertung und die Bergwertung natürlich an Cort Nielsen von Astana, der sie mit Nibali ein Battle geliefert hat. Also man hat schon gesehen, Nibali, so lustlos er gewirkt hat, er hat schon ein bisschen was probiert.
Sein Chef wird ihm in den Arsch getreten haben, glaube ich. Also tatsächlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass er so nicht auftreten soll. Er wechselt zwar das Team, aber dennoch steht er unter Vertrag. So kann er da nicht auftreten.
Und Quickstep hatte natürlich auch seine Anteile bei dieser Deutschlandtour, wenn auch nicht diesmal in den Wertungen. Aber was Remco Evenepoel auf Etappe 2 gezeigt hat, hat mal wieder alle staunen lassen. Eine Solofahrt über 100 Kilometer. Ja, das ist ein guter Mann. Das hat er wieder auch bei seiner ersten, richtig etwas größeren Rundfahrt, die, glaube ich, so kann man die Deutschlandtour schon bezeichnen, bei der World Tour gezeigt.
Absolut. Es hat auch ein bisschen gezeigt, dass die Fahrer da schon auch Bock drauf haben. Nicht nur wegen dem rein sportlichen Weg der Deutschlandtour, aber einfach, weil du da viel versuchen kannst, weil du unfassbar offensiv fahren kannst. Da setzt dann Alaphilippe eine Attacke, da fährt Remco da alleine weg. Er hat ja, glaube ich, gesagt, er dachte, es kommt jemand, kommen noch vielleicht Leute mit, und hat dann erst gemerkt, okay, es kommt keiner mit. Dann hat er aber auch schon ein bisschen Vorsprung, dass er gemeint, okay, das muss er jetzt durchziehen. 100 Kilometer solo.
Und dann hat er ein Zeitfahren gegen Garen Thomas gemacht, der das Feld wieder rangeführt hat.
Ja, aber unfassbar.
Was für Namen, ja.
Das ist doch geil. Das muss das Konzept, das muss die Besonderheit der Deutschlandtour sein. Die Topfahrer, die ohne Gnade nur ballern, hier eine Attacke, da eine Attacke, das will man doch sehen. Dann sind es nur 4 Tage, aber dann sind diese 4 Tage so actionreich und so geladener, dass es so viel spannender ist. Ist doch geil. Geiles Konzept. Das muss die Nische sein, die Deutschlandtour geht, und dann kann die auch noch wachsen.
Und das ist eben die Frage, wo geht die Deutschlandtour hin? Dieses Jahr haben sie es nochmal geschafft, mehr Topfahrer hineinzuholen. Die Ziele sind groß. In absehbarer Zukunft will man zu einer großen Rundfahrt werden, zu einer der größten. Ob man tatsächlich an Vuelta irgendwie rankommt, bezweifle ich noch. Es stand mal irgendwo so im Raum, habe ich irgendwo gehört. Und das glaube ich aber nicht.
Also die drei großen Rundfahrten sind unangreifbar. Vuelta, Giro und Tour de France. Hat man keine Chance, an denen irgendwie vorbeizukommen. sehe ich nicht. Ich habe eher die Befürchtung, wenn man noch größer wird, es gibt dieses Ranking in den Rennen, sie sind aktuell noch nicht eben im World Tour Ranking, sondern ein bisschen drunter. Deshalb können auch noch die deutschen Amateurteams mitmachen. Zum Beispiel P&S Metalltechnik war dabei, die immer wieder Fahrer nach vorne schicken. Und ich glaube, das ist schon auch ein Wert für die Deutschlandtour an sich, dass da kleine deutsche Teams, also vor allem ein Wert für den deutschen Radsport, dass kleine deutsche Teams mitfahren können, die sich da präsentieren. Das ist ein riesen Mehrwert für die kleinen Sponsoren, da eben von der ARD übertragen und ZDF war auch dabei, da sich zeigen zu können. Und für die jungen Fahrer super, riesen Bühne für die. Und muss man irgendwie so einen Mittelweg finden, glaube ich, zwischen absoluter World Tour und der Ebene drunter und man hat noch die Chance, kleinere Teams einzuladen.
Ich würde da jetzt aber gar nicht so vehement widersprechen. Also natürlich kannst du das nicht mit den drei großen 3 Wochen Rundfahrten gleichsetzen, aber von der Bedeutung, schau dir die Fahrer an, ganz ehrlich, schau dir das Fahrerfeld Vuelta, schau dir das Fahrerfeld Deutschlandtour an. Und ich glaube nicht unbedingt, dass die Deutschlandtour das eine so krasse Ausnahme gewesen ist, dieses Feld. Dieses Jahr, vielleicht wird es nächstes Jahr nicht ganz so krass, aber für viele Fahrer, die Tour ernst nehmen, die Vuelta dann nicht mehr krass fahren können, ist die Deutschlandtour die perfekte Rundfahrt. Dann bleib bei den 4 Tagen, vergleich's nicht mit einer 3-Wochen-Rundfahrt, aber vom Stellenwert, was da rumfährt, kann die Deutschlandtour, klar, man weiß nie, was passiert, sie kann auch wieder in der Versenkung verschwinden, ne? Aber kann die Deutschlandtour absolut eine der bedeutenden oder der, nein, nicht bedeutendsten, nicht sportlich, aber der prominentesten, der wichtigsten Rundfahrten werden.
Das sehe ich absolut so. Der Unterschied ist nur von eben Vuelta oder den ganz, ganz großen Rennen, dass die Leute sich auf diese Rennen vorbereiten. Also genau. Die Jungs, die Deutschlandtour fahren, so bitter es ist, aber die bereiten sich nicht explizit auf die Deutschlandtour vor, sondern die Deutschlandtour ist eine Vorbereitungsrundfahrt. Wie du schon gesagt hast, Greipel hat das auch gesagt, liegt perfekt zwischen weit genug weg von der Tour, nah genug dran an der Weltmeisterschaft, an der Lombardei-Rundfahrt, wo die Leute eben da mitfahren können. Und das ist, glaube ich, noch der große Unterschied. Aber man hat noch eine Nische gefunden, wo eben, wie du sagst, die Leute kommen können, da fahren und man hat eine super Öffentlichkeit. Das war natürlich super, sieht super aus, wenn Julien Alaphilippe da eine Ausreißattacke macht. Ich weiß nicht, ob er es freiwillig macht oder ob sein Chef ihm gesagt hat, Kollege, der Sponsor hat angerufen, fahr mal schön nach vorne.
Ah, das weiß ich gar nicht so, ob das vielleicht ein bisschen, aber ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass die Fahrer da einfach testen. Nach
auch möglich,
zwei, absolut. 3 Wochen Urlaub, was weiß ich, was sie da machen, sagen, hey komm, jetzt fahre ich hier mal eine Attacke, probiere das mal aus. Und das kann dann eben der geile Punkt für die Deutschlandtour sein, dass du sagst, okay, die Fahrer bereiten sich zwar nicht auf die Deutschlandtour vor, aber die Deutschlandtour ist die Tour zur Vorbereitung. Und die nächsten 1-2 Jahre soll es ja auf jeden Fall bei 4 Etappen bleiben, was so geplant ist. Aber der Vertrag mit der ASO geht über 10 Jahre. Wenn sie das vielleicht auf eine Woche, auf 7 Etappen, 6-7 Etappen ausbauen könnten, die Fahrer bleiben dann so cool, präsentieren sich so gut, sind durch so ein prominentes Feld, so diese offensive Fahrweise, dann hat die Deutschlandtour ein Alleinstellungsmerkmal, dass sie einfach deutlich davon abheben. Da muss ich auch sagen, dann schaue ich mir lieber, okay, ganz steile These, schaue ich mir lieber diese 6 Tage krass offensives Rennen an, wo alle Fahrer ständig Vollgas geben und geben müssen, als eine Tour de France, wo so viel taktiert wird, wo Ineos am Ende dann seine Taktik wieder durchbringt, wo es einfach wie diese langweiligen Etappen gibt. Bei der Deutschlandtour gibt es keine Langeweile. Es müssen alle auf Attacke fahren. Geil.
Gebe ich dir absolut recht, ja. Also es macht natürlich Spaß, so Klassiker-Style-Etappen sich anzuschauen.
Genau.
Super.
Klassiker-Style, wie du sagst, ja, das ist, so kann man es gut beschreiben.
Egal, wo es auf jeden Fall hingeht, wichtig, da bin ich bei dir, Jonas, ist, dass der deutsche Nachwuchs auf jeden Fall mit dabei sein sollte. Und da gab es ja in diesem Jahr auch schon die ein oder andere Diskussion vor der Deutschlandtour, welche der Amateurteams da mitfahren dürfen, haben sich da sehr drum gestritten. Da sieht man einfach diese Anerkennung, die es für Amateurteams hat. Da kann natürlich nicht jeder mitmachen, aber da ist der Kampf eben sehr groß. Ein wichtiges Thema.
Ganz kurz noch, klar, das ist natürlich auch geil für diese Amateurteams, wenn du dann so ein Feld hast, dass du sagst, hey geil, du kannst als Amateur mal in einer Ausreißergruppe mit Alaphilippe mitfahren oder sonst, die kann sich da präsentieren, dann hat diese Deutschlandtour eben nicht nur für die prominenten Fahrer, sondern auch für die kleinen und Nachwuchsteams Deutschland halt super einen Mehrwert. So, jetzt bin ich fertig.
Ein schönes Thema, das es natürlich noch am Rande der Deutschlandtour gab. Marcel Kittel hat sich mal wieder gezeigt, nachdem er bekannt gegeben hat, dass seine Karriere vorbei ist. Und da, auch da haben wir natürlich mit dem einen oder anderen Fahrer drüber gesprochen, was sie zum Abschied von Marcel Kittel sagen. Und Nils Pollitt, ganz prominenter Mann, Teamkollege, hat Folgendes gesagt.
Ja gut, ich bin ja jetzt mit Marcel dann noch 1,5 Jahre im Team gefahren und für mich, Marcel ist eine riesen Radsportperson. Er hat so viele Radrennen gewonnen, ja, es hat Spaß gemacht, mit ihm im Team zu fahren, ihm zu helfen. Ja, die Entscheidung von ihm ziehe ich ihn absolut den Hut vor, so eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, wenn man mich da in sowas, so eine Entscheidung reintreffen oder wenn ich in so einer Situation wäre, wäre es für mich ja, eine ziemlich, ziemlich harte Entscheidung. Und von daher ziehe ich absoluten Respekt, wie er damit umgegangen ist. Und ja, wünsche natürlich jetzt Marcel auf seinem neuen Weg alles, alles Gute und ja, hoffe natürlich, ihn trotzdem das ein oder andere Mal noch an der Rennstrecke zu sehen.
Ja, war der perfekte Ansprechpartner. Ist ja, wie er selber gesagt hat, lange, war im Endeffekt der letzte Teamkollege von Kittel, als er noch bei Katjuscha war. Ja, ein cooles Statement. Er war ja auch bei der Deutschlandtour am Start, Ziel in Erfurt, wo er, was er seine sportliche oder seine Heimat ja auch ist, war cool, ihn da zu sehen. Und ich muss auch sagen, er war am Samstag auch noch im Sportstudio. Fand ich einen sehr, sehr, also ich kann es nur jedem Radsport-Fan empfehlen, sich das nochmal reinzuziehen, wer es noch nicht gemacht hat. Super Aussagen, super spannend und er hat total offen und ehrlich einfach erzählt. Sein kleines Beispiel zum Beispiel, das, was er angeführt hat, er hat eine Liste für sich geschrieben, wo er aufschreibt, was macht mich im Leben glücklich, und hat ein paar Sachen aufgeschrieben und hat am Ende gemerkt, keine dieser Sachen hat mit Radsport zu tun.
Dann ist die richtige Entscheidung, denke ich.
Absolut, aber das auch wieder ein geiles Interview, wieder ein Plädoyer, wie cool sind Radfahrer noch drauf, auch die absoluten Weltstars geben sich noch so offen und so lassen so in ihre Gefühlswelt oder so in ihr Nachdenken auch reinblicken, sind da nicht so abgehalftert wie in anderen Sportarten die Topstars. Fand ich super. Auch interessant war auch, er wurde mit dem O-Ton von, ich weiß nicht, leider weiß ich jetzt gerade nicht genau, wer es war, von Katjuscha, der ihm vorgeworfen hat, Kittel hat quasi nur von seinem Talent gelebt und hatte immer nur er war faul quasi so ungefähr und hat immer nur die Hälfte trainiert von anderen. Und da hat Kittel vehement widersprochen. Hat auch gesagt, dem kann er zu 100% widersprechen, weil er einfach genau weiß, wie er trainieren muss und dass er auch einen Leistungssportler ausmacht, dass er ein Gefühl für seinen Körper, für sein Training hat, dass er weiß, was muss er wie viel trainieren, und die Erfolge, die Kittel hatte, geben ihm ja recht. Also das kannst du nicht mit zu wenig Training machen, wenn du da so reihenweise die Sprints gewinnst.
Auf jeden Fall ein Großer, der da geht und der sich eben auch bei dieser Deutschlandtour mal wieder gezeigt hat. Fliegen wir rüber Richtung
Iberische Halbinsel.
Westen, in Richtung Südwesten.
Die schlecht besetztere Rundfahrt, die gerade noch stattfindet.
Thomas Gerlich, er hat einen Hass, aber es ist natürlich trotzdem für jeden Radsportfan mindestens die drittwichtigste Zeit des Jahres. Zumindest für die Rundfahrtenfans. Klassiker da mal ausgeschlossen. Die Vuelta hat die erste Woche überstanden. Heute der Ruhetag, wo wir hier aufzeichnen, an diesem Montag. Blicken wir zurück, was ist in der vergangenen Woche noch so alles passiert?
Viel.
Aus deutscher Sicht, das würde ich einfach mal als allererstes gleich vorne wegnehmen. Ein Etappensieg für Nikias Arndt.
Sehr stark.
Sprint im Sitzen. Das war spektakulär, wirklich. Wer es nicht gesehen hat, schaut euch die Zusammenfassung an. Das sieht so cool aus, wie er da aus einer Gruppe im Sitzen auf einmal losfährt. Man denkt, okay.
Es ist vielleicht zu früh. Ja,
was macht er? Aber keiner hat irgendeine Chance. Er zieht vorbei. Er hat sicher zwei Radlängen Vorsprung am Ende und fährt über die Ziellinie. Geht nie aus dem Sattel. Super Bild, absolut verdient geworden. Super Rennfahrer. Sehr, sehr nützlich für das Team, in dem er immer fährt. Und jetzt kann er auch mal selber gewinnen. Freut mich immer umso mehr, wenn solche Fahrer auch dann mal einen eigenen Sieg einfahren dürfen.
Absolut, vor allem sein erster Sieg bei einer der drei Rundfahrten.
Man muss immer vorsichtig sein. Man will natürlich nicht einen Sieg gleich zu hoch hängen und zu viel Druck aufbauen. Trotzdem sehe ich ihn gerade in einer sehr guten Position bei Sunweb. Das hat dieser Etappensieg auch wieder gezeigt. Er hatte ja beim Giro auch schon mal einen, wo er nachträglich dann als Sieger erklärt wurde.
Ja.
Aber jetzt der erste richtige quasi, wo er sich komplett dann durchgesetzt hat. Und das war auf einer Etappe, die eben ein bisschen hügelig war. Klassikerprofil. Diese Mannschaft Sunweb ohne Dümula wird sich nächstes Jahr viel auf Klassiker konzentrieren. Und ich glaube, Nikias Arndt ist durchaus ein spannender Fahrer, den, was Sie jetzt gesehen haben, der durchaus das ein oder andere Mal auch als Kapitän in solche Rennen gehen kann.
Ja, super drauf, hat eine richtig hohe Qualität und ich glaube, Sunweb weiß, was sie an ihm haben, sie werden ihn nicht gehen lassen und wird da sicher auch wieder ein, zwei Chancen haben, auf eigene Rechnung dann zu fahren, vor allem im nächsten Jahr.
Dann schauen wir auf die Gesamtwertung. Da gibt es
mehr Wechsel als bei manchen Rennen keine Ahnung, Vorderradwechsel durch Defekte oder sonst wie. Keiner will das Führungstrikot. Oder wenn man es hat, dann will er es wieder loswerden, habe ich das Gefühl.
Vor allem Astana will es loswerden. Also die haben jetzt dreimal, war glaube ich Miguel Angel Lopez im Führungstrikot, im roten Trikot. Und sie haben immer wieder Ausreißer weggelassen. Sie sind also nicht so ganz daran interessiert, die immer reinzufahren, sondern wollen irgendwie mal ein bisschen abwarten, auf die nächsten Wochen schauen. Nicht so viel Kraft verschleudern in den ersten Wochen.
Ja, und dann hat es auf einmal zum Beispiel so jemand wie Dylan Teuns zwischendrin, auch sehr starker Fahrer natürlich, ist Zweiter auf dieser Etappe geworden, wo er sich's geholt hat. Aber es kristallisieren sich trotz diesen Führungswechsel, dass dann immer mal wieder so einer auf einmal vorne reinschießt, der fällt dann aber auch am nächsten Tag wieder zurück. Es gibt die vier, die beisammen sind, innerhalb von 20 Sekunden. Es ist ein irre enges Rennen und das sind natürlich Valverde und Quintana von Movistar, Roglic von Jumbo-Visma und eben Lopez von Astana und die werden es unter sich ausmachen.
Gehe ich davon aus, Quintana sieht für mich aktuell am Berg am stärksten aus. Miguel Angel Lopez hat gestern so eine sehr, sehr frühe Attacke gesetzt. Konnte es dann nicht durchziehen, hat Rückstand kassiert. Quintana sah wieder sehr gut aus, auch wenn Movistar einfach ein bisschen weird drauf ist. Werden wir gleich noch wahrscheinlich drauf zu sprechen kommen. Aber Vorteil für Roglic natürlich, jetzt ist Zeit von morgen. Das wird ihm auf jeden Fall in die Karten spielen. Kann er sicher Zeit rausholen.
Das Zeitfahren, also als Riesenstärke natürlich von Roglic, das ist klar. Er ist
mit Abstand der beste
Zeitfahrer bei dieser Vuelta. Und da würde er nicht nur um den Etappensieg fahren, sondern vor allem um die Sekunden. Wie viel wird Quintana verlieren? Das ist die Frage. Wie viel muss er rausholen? Bisher ist das halt alles sehr, sehr eng. Aber wenn Roglic jetzt mal so eine Minute oder sowas rausfährt, das kann auf diesem Zeitfahren durchaus passieren.
Das ist ein langes Zeitfahren, muss man
sagen. Kann auch sogar zwei Minuten hageln, wenn Quintana keinen guten Tag hat. Das ist dann schon eine Gefahr für eine Vorentscheidung. Trotzdem ist natürlich diese Tour auch mal wieder so geplant worden. Zeitfahren werden inzwischen immer früher abgehalten, sodass die Bergfahrer danach genug Möglichkeiten haben zu attackieren, sodass das Rennen immer noch offen bleibt.
Ja, denke ich auf jeden Fall. Also 36,2 Kilometer, ich habe es gerade noch mal nachgeschaut, ist es morgen. Sehr flach, also nochmal mehr eine bessere Möglichkeit für eben diese Rouleure, die so diese Fähigkeiten von Roglic mitbringen. Wird sicher ein ordentlicher Vorsprung werden. Aber die Berge kommen noch, er ist deutlich schwerer als die anderen Jungs, deshalb wird da abzuwarten sein, wie das läuft. Und Movistar 2 vorne drin.
Ja, es ist
mal schauen, wen sie dann wieder für den anderen zurückpfeifen.
Es ist hier bisher, finde ich, ja, irre abwechslungsreich. Also diese vier, jeder ist irgendwie an einem anderen Tag besser, mal gewinnt Valverde, dann kann auf einmal Lopez wegziehen und nur Roglic kann mitgehen und die beiden Movistar-Fahrer fallen zurück an einem steilen Schlussanstieg, was man auch nicht gewohnt ist. Es ist super unvorhersehbar.
Ja, macht's euch auch aus. Die Vuelta ist immer so ein bisschen in diese Richtung geplant, dass sehr steile Anstiege auch zum Schluss. Das macht's natürlich nochmal härter, weil wenn man da ein kleines Loch nur hat, fällt man so weit zurück, im Gegensatz zu so Rollerbergen, wo man sich nochmal ein bisschen besser erholen kann, als bei diesen komplett richtig steilen Anstiegen, wo dann richtig große Abstände auf sehr kurzer Distanz entstehen können.
Wer der Leute hat das stärkste Team? Eigentlich hat man davor gedacht, Jumbo-Visma, dann musste Kreuzweig aussteigen. Gut, von dem konnte man auch nicht so viel erwarten. Sie haben trotzdem, meistens hat Roglic schon noch den einen oder anderen Helfer an der Seite. Lopez, muss man sagen, ist meistens auf sich alleine gestellt. Bei Quintana und Valverde sieht das anders aus. Die haben noch Marc Soler, auch wenn es ihm nicht ganz so gut gefällt scheinbar.
Ja, der Mann hat bei der Tour de France war er, glaube ich, schon sehr, sehr unzufrieden mit Quintana. Da hat er eben für Quintana das Tempo so hoch gehalten und dann hat er auf einmal sich hinten rausfallen lassen. Und gestern war er vorne, er war Erster der Etappe und dann hat ihm der Funkspruch ereilt, okay, zurück, hol Quintana, hilf ihm. Und dann hat man gesehen, wie er dreht sich auf dem Rad um und flucht, gestikuliert mit seinen Händen. Er war sehr, sehr unzufrieden. Er hatte eine gute Chance, die Etappe zu gewinnen, die dann am Ende Tadej Pogacar gewinnt, ein ganz junger Mann. Können wir auch gleich noch drüber sprechen, aber sehr, sehr unzufrieden. Movistar, es läuft einfach gar nicht. In der einen Etappe führt Quintana für Valverde. Valverde gewinnt dann auch die Etappe, aber Quintana verliert Zeit. Jetzt ist es umgedreht, also der Plan ist wieder mal nicht da. Es ist merkwürdig, was sie einfach machen.
Das ist genau das, was du, Lukas, in unserer Vorschau zu Vuelta gesagt hast. Die fahren wieder im Endeffekt nur mit Kapitänen da und haben eine total weirde Taktik, falls sie denn überhaupt eine haben oder sich nicht jeden Morgen denken, oh, was machen wir denn heute? Also es wirkt nicht so, also, oder wir durchsehen diesen genialen Plan noch nicht.
Ich glaube, es ist einfach sehr schwer auch. Also man hat Valverde, der sagt zwar, glaube ich, sagt immer im Voraus, ja, ich fahre mal für die anderen, aber am Ende des Tages macht er das, glaube ich, nicht gern. Also er will dann doch noch, hat den Ehrgeiz dazu gewinnen. Er fährt auch im Weltmeistertrikot, aber...
Klar, Fahrer diesen Kaliber wollen ungern bei so einer großen Tour helfen. Gerade, wo wir gerade waren, wenn du in Führung bist und zurückgepfiffen bist. Also welcher Fahrer mit Racing-Herz rastet da nicht aus? Denkt sich, Alter, warum muss ich jetzt zurück?
Ja, es ist, scheint mir so ein bisschen so wie so eine Familie, deren Kinder aber alle verschiedene Fußballfans sind und du versuchst sie zusammen in ein Stadion zu bringen. Ja, jeder will was anderes, das kann nicht gut gehen.
Also deshalb machen sie auch den Schnitt nach diesem Jahr. Das hat einfach nicht funktioniert, sie haben das nicht hinbekommen mit Quintana, der auch kein leichter Fahrer offensichtlich ist, kein leichter Teamkollege. Deshalb wird schwer, also es wäre schwer geworden, nochmal ein Jahr so zu machen, deshalb machen sie da einen Schnitt. Und vielleicht können sie es doch noch holen. Zwei Fahrer unter den Top 4, da haben sie sicher eine große Chance, das auch noch zu gewinnen.
Wo du gerade bei Familie warst.
Bei Familie und ich war bei Quintana, da kommen wir dazu, unserer nächsten Rubrik. Diese Überleitung sitzen! Ich sag's euch, ich habe mich bei der Deutscher Tour nur mit Überleitungen beschäftigt. Nee, habe ich natürlich.
Das war jetzt dein Sprint im Sitzen, diese Überleitung.
so, aber mindestens... Nee, ich vergleiche das nicht. In keinem Satz erwähne ich jetzt noch Nikias Arndt. Habe ich getan. Hat er nicht getan. Ab zur Rubrik.
Ausreißer und Ausrutscher.
Ja, richtig. Wir waren gerade schon bei Quintana. Das ist mein absoluter Ausreißer, dessen Familienmentalität, dessen Hilfe für seinen Bruder. Heute ist jetzt nämlich Quintanas Wechsel zu Arkea offiziell geworden. Das war ja schon zu vermuten. Und er nimmt auch noch seinen jüngeren Bruder, Daya Quintana, mit. An sich nichts allzu Ungewöhnliches, aber die billige Internetrecherche namens Wikipedia verrät, dass das nicht das erste Mal ist, dass Nairo Quintana für seinen jüngeren Bruder irgendwelche Deals aushandelt. Und meine Lieblingsstory dabei ist, dass dessen jüngerer Bruder als 18-Jähriger in der U23-Mannschaft gefahren ist, die von der lokalen Polizei gesponsert wurde. Um dafür eine Bezahlung zu bekommen, musste man sich als Polizist verpflichten und die Abmachung hat irgendwie nicht ganz geklappt, wurde dann irgendwie gebrochen und so musste der jüngere Bruder von Nairo Quintana 18 Monate als Polizist arbeiten und Training und Rennen wurden ihm verboten. Jetzt kommt der große Bruder Nairo und so steht es bei Wikipedia. Durch Verbindungen zum Bürgermeister von Tunja, die er spielen ließ, wurde sein jüngerer Bruder aus dem Polizeidienst entlassen. Und sein Bruder verschaffte ihm später auch noch einen Vertrag in der spanischen Mannschaft Lizarte. Gefühlt klärt Nairo Quintana einfach in Boss-Manier das Leben des kleinen Bruders und durch persönliche Kontakte zum Bürgermeister,
können
die Kolumbianer.
Quintana
sämtliche Klischees über Kolumbianer und weirde Deals, die irgendwo durch Kontakte ablaufen, an dieser Stelle ist ja jeder Fantasie selbst überlassen.
Können wir Quintana in Zukunft einfach nur noch der Pate nennen?
Der Don Quintana. Nicht Don Quixote, Don Quintana.
Don Quintana war aber keiner, der Verbindungen zur Polizei hatte, ne?
Ich glaube, wir haben einfach unseren Folgentitel.
Der ist gegen Windmühlen angerannt.
Ich bin für Don Quintana als unseren heutigen Folgentitel.
Ja, ich glaube, um das Ganze, also das mit der Polizei ist sehr, sehr wild, aber um das Ganze so ein bisschen abzumildern quasi.
Du bist wieder zu seriös.
Ja, scheinbar so. Aber zum Beispiel, man sieht es, Vincenzo Nibali hat jetzt beim Wechsel wieder seinen Bruder mitgenommen. Peter Sagan, sein Bruder, fährt bei Bora, Juri Sagan. Also so ganz untypisch ist es nicht, seinen Bruder auch mal schön ins nächste Team mitzunehmen, dem auch einen kleinen Job zu verschaffen. Aber das mit der Polizei ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer als einfach zu sagen, okay, nimm den mal mit. Also generell bei Transfers ist es üblich, dass ein, zwei Fahrer mitkommen, mit dem großen Star vor allem.
So, ja. Lukas.
Das ist also unser Ausreißer, diese Familie.
Der Ausrutscher.
Nein, das war der Ausreißer, jetzt kommt jetzt, der Ausrutscher. Genau. Ausrutscher und der ist für mich das Wetter. Gestern vor allem war es extrem. Da ist kurz vor Ende der Etappe gab es einen richtigen, ja, war das Hagelschauer?
Ich hätte es gerne gesehen, aber Eisregen. Ich konnte es ja nicht.
Es war auf einmal nichts mehr zu sehen, ne?
Keine Live-Bilder mehr. Also für mich ist es kein Ausrutscher. Ich muss tatsächlich sagen, für mich ist es ein absoluter Ausreißer eigentlich. Wir haben uns hier vorher schon ein bisschen gestritten. Ich finde es grandios. Das ist einfach noch, die Jungs sind draußen unterwegs. Es kann sowas passieren. Die fahren trotzdem weiter, auch wenn man nichts sieht. Noch auf einmal ist das Bild wieder da. Konstellation hat sich komplett gedreht. Es ist einfach, niemand weiß, was passiert.
Auf vorne, einmal Lopez weg. Ja,
Lopez weg. Vorne flucht Soler. Er muss zurück.
Also du bist quasi für die Realness von der Street.
Ja, ich fand's cool. Ich fand es cool, das zu sehen. Muss nicht immer alles, im American Football alles in der Halle, hier alles überdacht, ein Stadion. Was ist das denn?
war wieder draußen. Schön mal im Regen das Ganze machen. Wann bist du das letzte Mal im Regen Rad gefahren, Jonas? Du findest das zum Zuhören. Ja, so, und da sind wir beim Thema.
Meine Radregenjacke hat ein Loch.
Da kommt der Kopf durch, ne? Aber ja, ich kann deinen Punkt verstehen, aber an sich natürlich das Wetter, es war krass gestern.
Schon die ganze Zeit. Es hat zu einem richtigen Ausrutschen.
Wenn kein Pool ausläuft, dann schüttet es halt von oben wie wild.
Also Wasser ist auf jeden Fall genug da bei dieser Vuelta. Nee, aber es hat auch zu einem anderen richtigen Ausrutscher geführt. Welche Etappe war es? Etappe 8, ich glaube, das war der Samstag.
Ja.
Geht's Richtung Ziel, die letzten 8 Kilometer. Motorrad filmt, das fällt von vorne und auf einmal filmt die Kamera immer schräger werdend das Feld von vorne und auf einmal ist nur noch schwarz zu sehen. Der Regisseur hat schnell umgeschnitten.
Zum Glück.
Aber das Motorrad, also man sieht wirklich auch für diese Motorradfahrer ist das extrem hart.
Boah, das sah böse aus.
Hoffentlich ist nichts passiert.
Ja, absolut. Vor allem, wenn man sich vorstellt, die sind ja teilweise oft im Stehen rückwärts auf dem Motorrad drauf. Und wenn das in so einer Kurve wegrutscht, du hast diese, keine Ahnung, die wiegt auch ein bisschen was, diese Kamera auf der Schulter, dann rutschst da weg, bist null, hältst dich nirgendwo fest, dann nicht wirklich gesichert. Boah, das sah schon echt krass aus, muss ich sagen.
Das war keine schöne Szene, deswegen auch da das Wetter so ein bisschen der Ausrutscher, weil es eben auch für die Motorradfahrer extrem hart ist auf diesen glatten Straßen, die natürlich dann immer auch frisch geteert sind. Wenn da die Radrennen durch sind, macht es dann nicht so einfach für die Leute, die uns eben Live-Bilder präsentieren oder auch eben ab und zu manchmal nicht, wie wir gesehen haben.
Wie geht's weiter?
Wir haben das Zeitfahren angesprochen. Danach kommen einige sehr harte Etappen. Sprintetappen haben wir bisher noch nicht so viele gesehen. Zwei waren es. Einmal
gibt's
hat
welche?
Sam Bennett gewonnen und einmal Jakobsen, der mal wieder von von Richese einfach so
verrückt
bis an die Ziellinie getragen wurde und dann ist halt Richese stehen geblieben. Er musste nur noch vorbeifahren. Das ist schon wieder extrem. Aber auch da wird es in der nächsten Woche relativ schwer. Ich glaube, eine Sprintetappe sehen
wir auch. Sonst wieder, wie auch bei der Deutschlandtour, ein bisschen also nicht ganz so schwer, aber immer noch mit einer Steigung kurz vor Ziel oder sowas, wo es gerade für Gaviria ja zum Beispiel nicht so leicht rüberkommt als kompletter reiner Sprinter. Gibt zwei richtig schwere Bergetappen am Ende der Woche, wo sicher nochmal zu sehen sein wird, da werden die drei, also Valverde, Quintana und Lopez, werden auf jeden Fall angreifen müssen, weil Roglic sicherlich Zeit gewinnen wird morgen, wie wir es schon besprochen hatten. Und dann wird es für Roglic einfach schwer. Movistar hat natürlich die Karten in der Hand. Sie können einen nach vorne schicken und dann muss Roglic im Grunde nachfahren und so können sie ihn zermürben. Und das hat man jetzt schon ein bisschen gesehen, dass ihm das natürlich Probleme bereitet, weil die zwei im Grunde nicht viel schwächer sind als er oder auf gleicher Ebene. Und das ist natürlich dann schwer für ihn, wenn er nach vorne fahren muss und hinten nochmal Quintana mitzieht oder Valverde oder wie auch immer.
Die letzten zwei Tage vor dem nächsten Ruhetag. Nächster Ruhetag ist nächste Woche Dienstag. Das sind zwei Etappen davor, die sind auch absurd, wenn man das so im Profil, sieht aus wie so ein Dreizack oder so einfach. Es sind jedes Mal drei Berge und der letzte ist der steilste. Das geht am Sonntag los, da fahren sie auf den letzten 9 Kilometern von 375 auf 1100 Meter, also nur bergauf, nur steil. So, ich glaube auch im Schnitt so circa 10%. Und dann hier einen Tag später hast du auch schon zwei gute Bergwertungen vorne und dann fährst du auch durchgehend von 300 Meter auf 1600 nur bergauf.
Und wozu führt das Ganze? Dass Nairo Quintana der Top-Favorit auf das grüne Trikot ist. Es fällt mir immer noch schwer, wenn ein grünes Trikot rumfährt, dass darin Nairo Quintana steckt.
Man muss sich die Rangliste anschauen. Quintana, Roglic, Valverde, Pogacar und dann Sam Bennett. Also
ich habe eine Theorie, vielleicht war Soler deshalb so sauer. Er wusste gar nicht, wer da von hinten ankam. Er hat sich gedacht, wieso soll ich jetzt auf das grüne Trikot warten? Ich will für die Gesamtwertung will ich hier fahren.
Möglich ist es.
Ich meine, anderes als Peter Sagan im grünen Trikot ist einfach schon mal.
Das ist schon seltsam.
Ich will noch eine Sache erwähnen und vor allem einen Fahrer. Und das, wir haben ihn schon angesprochen, Pogacar, Tadej Pogacar. Der hat gestern die Etappe gewonnen. Super junger Fahrer, letztes Jahr Tour de l'Avenir gewonnen, ist gestern ein riesiges Rennen gefahren von Team Emirates, riesiges Talent, ist jetzt eine Minute 42 hinter Quintana, der im roten Trikot ist, den kann man auf jeden Fall mal im Blick behalten. Dieses Jahr sieht er schon top aus, Und sicher die nächsten Jahre wird da noch viel mehr kommen von ihm.
Ist dann auch für UAE Team Emirates leichter zu verkraften, dass so jemand wie Dan Martin eben nicht mehr dabei war, mit dem es nicht so richtig funktioniert hat.
Ja.
Wenn man da so einen starken Nachwuchs in seinen eigenen Reihen hat. Bergtrikot ist im Moment bei Angel Madrazo Ruiz, der hat auch einen richtig starken Etappensieg geholt, wo er schon, glaube ich, 3-4 Mal abgehängt wurde, sich immer wieder zurückgekämpft hat und zum Schluss den Punch setzen kann. Wurde sogar noch von seinem eigenen Teamfahrzeug angegriffen, das ihn umgefahren hat. Also Fahrzeuge, das hatten wir in der letzten Folge schon, sind bei dieser Vuelta auch sehr, sehr im Fokus. Aber der führt im Moment und scheint da als einer der einzigen so richtig drauf zu gehen. Danach kommt noch Bujard, der von Age de Serre La Mondiale, der hat vielleicht auch noch so leise Hoffnungen und dann sind es eh schon Leute, die auch um die Gesamtwertung mitfahren.
Ja. Eins noch zu erwähnen, Esteban Chaves ist gestürzt gestern und hat dann einen Rat von seinem Teamkollegen bekommen.
Ja.
Und das war...
Danke, dass du es sagst, ich hätte das fast vergessen.
Das war sehr, sehr merkwürdig. Sein Teamkollege muss gefühlt 40 Zentimeter größer gewesen sein als er. Also Chaves, kleiner Kolumbianer, und sein Teamkollege war wahrscheinlich ein 2-Meter-Hühne. Auf jeden Fall sah es so aus, als müsste jetzt das komplette Rennen einfach im Stehen fahren.
Aber das muss er, glaube ich, auch.
Ja.
Also,
ich bin sicher, irgendwann hat er das Rad gewechselt. Problem ist natürlich bei Bergetappen, die Straßen sind sehr eng. Das Teamfahrzeug kann nicht einfach nach vorne fahren. Dann wechselt er lieber mal das Rad und dann ist er sicher mal den Anstieg mindestens komplett im Stehen hochgefahren.
Also ich habe mir das gestern in der Zusammenfassung, ich musste das screenshotten, weil das so geil aussieht. Also du sagst gefühlt 40, aber in Realität 20 Zentimeter sind es bestimmt. 20, 25 Zentimeter. Wie der auf dem Rad steht, der Sattel, der drückt ihm ins Rückenmark irgendwo rein, irgendwo in die Wirbelsäule, weil das einfach so viel zu hoch ist. Wenn der auf dem Sattel sitzt, dann kommt der nicht ans Pedal unten ran. Das sieht so absurd aus, der arme Kerl. Also,
Wir posten das auf jeden Fall gleich noch auf unserer Twitter-Seite.
Das muss man gesehen haben.
WhatsApp-Podcast, da könnt ihr euch das auch selber ein Bild davon machen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Das war's von Vuelta Woche 1, oder? Gibt's von euch noch was zu sagen?
Nein.
Wer holt das Ding? Jeder einen Gutsy-Call?
Don Quintana.
Ich wollte auch auf Quintana gehen. Ja, dann sage ich jetzt Roglic.
Valverde, der alte Mann, passt nur auf. Der battelt sich dann am Ende gegen Quintana, die zerstreiten sich so und dann macht Valverde einfach sein eigenes Ding.
Der alte Mann, der auf das Rad stieg und die Vuelta gewann.
In Spanien. Der könnte zum Buch Klassiker werden. Gibt es dann auch einen zweiten Teil.
Hoffentlich.
Once upon a time on a bicycle.
Wir werden an diesem Buch schreiben. Ihr könnt es dann irgendwann im Handel kaufen. Jonas Bayer über Alejandro Valverde. Bis dahin
machen wir
aber eine Woche Pause und dann hört ihr die nächste Ausgabe dieses Kapitels, das nächste Kapitel in der nächsten Woche.
Und wo wir gerade noch bei Twitter waren und das ist eine Woche Pause, da lohnt es sich vielleicht diese Woche ein bisschen genauer hinzuschauen, auch auf Instagram. Wir haben nämlich was von der Deutschlandtour mitgebracht und kommt die nächsten Tage. Kleine Hinweise, vielleicht eine ganz coole Sache für den einen oder anderen. Also da mal die Augen aufmachen.
Ist ein Gewinnspiel.
Das klingt so. Gewinnspiel klingt so. Ja, eigentlich. Es gibt vielleicht was Cooles für euch.
Es gibt.
Also Augen auf.
Bis dahin macht's gut. Bis nächste Woche. Dann melden wir uns wieder am Ruhetag der Vuelta für euch dann zu hören. Am Dienstag überall, wo es Podcasts gibt. An jeder Podcast-Autobahn-Raststätte.
What's up? Der Radsport-Podcast.